Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute reden wir über ein Buch. Das Buch heißt Am Ende und die meisten Leute werden schon wissen, von wem es kommt, nämlich von Jean-Rémy von Matt. Hallo Jean-Rémy.
Hallo Heiko, ich hatte heute Morgen eine bessere Idee für meinen Buchtitel, aber das ist jetzt ein bisschen zu spät.
Na, wer hätte das gedacht, dass du nochmal über eine Sache weiter nachdenkst? Ja, aber dann lass uns doch gerne wissen, wie der aktuelle Buchtitel ausgesehen hätte.
Also wenn ich nochmal ran dürfte an den Titel, ich weiß nicht, ob der Verlag mich bei der dritten Auflage das machen lässt.
Sie killen dich.
Genau, dann würde der Titel heißen, Kreativität ist ungehorsam. Weil das fiel mir heute Morgen ein, als ich über einen Vortrag bei der Demexco nachdachte, als Titel. Und ich dachte, das gefällt mir sehr gut, weil es auch provokant ist und näher an dem Thema, über das ich im Buch schreibe, nämlich Kreativität.
Wie stark muss man als Kreativer für seine Ideen kämpfen?
In der Kreativindustrie sehr stark, weil Ideen eben grundsätzlich unter Feuer, also wer Ideen hat, muss mit Widerstand rechnen. Der Widerstand beginnt bei einem selber, also dass man Ideen, die man selber hat, nicht gut genug findet. Das geht dann weiter, beispielsweise in einer Agentur intern, also eine Idee allein intern durchsetzen, bedarf einiger Überzeugungskraft und Mühe. Und am Ende haben wir es ja mit Auftraggebern zu tun und Auftraggeberinnen. Und das ist dann meistens die härteste Front, weil da stößt man natürlich auf sehr gerne auf Bedenken, manchmal sogar auch auf Unwillen, auf Menschen, die jedes Risiko scheuen und sich einfach nur auf Fehlerlosigkeit oder deren wichtigstes Ziel ist, am Abend sich zu sagen, ich habe heute keine Fehler gemacht. Von diesem Kampf um Ideen handelt vieles in meinem Buch. Wenn ich eine Idee aus der Hand gab, kam es mir oft vor, als würde ich ein unbegleitetes Kind, ein unbegleitetes Kleinkind über eine achtspurige Stadtautobahn schicken. Ich habe mir immer große Sorgen gemacht und meistens zu Recht, weil der Schwund im Kreativgeschäft ist natürlich gewaltig. Also wenn man
ist es dir eigentlich mal passiert, dass du für eine Idee gekämpft hast, die auch durchgesetzt hast, auch bei Kunden und Kundinnen durchgesetzt hast und dann feststellen musstest, sie hat eigentlich nicht so gut oder längst nicht so gut funktioniert, wie du dir das gedacht und erhofft hattest?
Ja, natürlich. Also um nicht zu sagen, die Hälfte der Ideen, auch der Ideen, die ich irgendwie erfolgreich verkaufen und ins Ziel bringen konnte, hat dann nicht unbedingt alle Hoffnungen erfüllt. Aber das hat natürlich mit Anspruch zu tun, ne? Also mein Anspruch war immer sehr hoch. Also ich wollte praktisch mit jeder Idee die Welt erobern. Und das klappt natürlich nicht immer. Nee, also ich war oft enttäuscht. Auch bei sehr starken Ergebnissen habe ich mir immer gedacht, ja, es hätte ja noch mehr sein können. Was hätte ich machen müssen?
Nein, ich meinte, der Hintergrund der Frage war, ob du die Idee, die du verkauft und untergebracht hast, dann doch nicht als sich so stark herausgestellt hast, wie du das erhofft hast und wie du das gegenüber den Kunden kommuniziert hast.
Meine ich, also die Kreativsein heißt, auf einem schmalen Grat zwischen Gefühl und Kalkül wandern. Es gibt keine Sicherheiten, sondern man ist immer irgendwie im Ungefähren. Es ist viel Hoffnung im Spiel, also man hofft, dass etwas eben dann ankommt und vielleicht viral geht oder was auch immer. Und natürlich gibt es da viele Enttäuschungen. Also ich habe sehr oft Ideen, von denen ich begeistert war, also wo ich dachte, das ist es. Und genauso habe ich sie dann auch angepriesen und verkauft. Aber die sprangen dann unter der gesetzten Latte durch. Ja, leider, leider Gottes. Es gab glücklicherweise auch den umgekehrten Fall, dass ich Ideen glatt unterschätzt habe. Also, dass Ideen dann viel besser performten, als ich es mir je geträumt habe.
Was ist eigentlich überhaupt Kreativität aus deiner Sicht?
Also ich definiere Kreativität als aus dem Nichts etwas Neues schaffen. Also das heißt, ohne jede Basis einen völlig neuen Gedanken entwickeln, einen bisher ungedachten Lösungsansatz zu finden. Und ich meine, also wenn ich über Kreativität rede, meine ich jetzt nicht Töpferkurs-Kreativität. Also ich meine jetzt nicht irgendwie das Ausschmücken, das Schönmachen von Dingen, sondern ich meine das Neudenken von Dingen, also das wirkliche Ausdenken. Ich meine Einfälle, ich meine damit erfolgreiche Innovationen, innovative Ideen. Also das ist für mich Kreativität.
Ich nenne dir mal ein Beispiel, und du musst dich auf eine der zwei Seiten von zwei Kollegen sozusagen hinbewegen. Es gibt die berühmt-berüchtigte Seitenbacher Müsli-Werbung. Und ich habe hier gerade zu Beginn des Podcasts mal darüber gesprochen, ist es jetzt kreativ? Und ein Kollege wie Guido Heffels ist der Meinung, dass diese Werbung kreativ ist, weil sie, ich verkürze es mal ein bisschen, weil sie Müsli-Werbung von einer ganz neuen und anderen Seite angeht, als man das normalerweise kennt. Normalerweise, so sagt er im Podcast, sitzt da halt eine Familie am Frühstückstisch, gut gelaunt und isst halt ihr Müsli. Und erzählt darüber, wie toll das ist. Seitenbacher macht es ganz anders. Und ein Kollege wie Amer Kasay findet diese Dinge einfach nur schrecklich. Auf welche Seite schlägst du dich, lieber Jérôme?
Ganz klar auf Guidos Seite. Ich kenne die Werbung jetzt nicht genau, weil ich Werbung praktisch nie wahrnehme oder schon lange nicht mehr wahrnehme, aber ich habe sie so grob im Kopf. Das war eben immer sehr authentisch gemacht. Ich glaube, von dem Seitenbacher persönlich.
Von dem Inhaber, ja genau. In seinem eigenen Tonstudio im Keller, wie man hört. Genau.
Genau, ich finde die sehr kreativ, weil sie eben Regeln bricht, weil sie dem Erwartbaren trotzt, weil sie ohne das übliche Disneyland der Werbung auskommt. Also weil sie ohne dieses ganze Lametta, was Werbung eben normalerweise dazu gibt. Also sie ist sehr pur, sie ist sehr authentisch und gegen den Strich gedacht. Ich finde die hochkreativ. Auch wenn die scheinbar ein bisschen nervt. Also ich glaube, sie.
Ich glaube, sie nervt total und ich würde, glaube ich, kein Seitenbacher Müsli kaufen, weil ich das einfach so nervend finde.
Ja, ich fürchte aber, dass das unser Insider, also unser Insiderblick, ich bin ziemlich überzeugt, dass sie wirkt. Ich weiß noch, dass ich sehr früh, als ich in die Werbung kam, also vor etwa 50 Jahren, da gab es ein Waschmittel, das hieß Omo. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Kennen wahrscheinlich die Gleichaltrigen, also die über 70-Jährigen kennen Omo noch. Und Omo hatte eine super nervige Werbung. Also die ging nur auf den Geist, die war höchst penetrant. Und es gab eben Umfragen zu dieser Werbung. Und die waren wiederum hochinteressant, weil alle Leute sagten, die Werbung finde ich fürchterlich, aber das Produkt ist herausragend. Und jetzt weiß man, dass es zwischen Waschmittel keine Unterscheid, also keine vom Verbraucher oder Verbraucherin unterscheidbaren Merkmale gibt. Also niemand kann wirklich beurteilen, welches Waschmittel weißer wäscht. Aber die Testpersonen waren überzeugt davon, das ist das beste Produkt, auch wenn die Werbung nervt. Offensichtlich ist es dieser nervigen Werbung gelungen, Omo von allen anderen, auch von Persil und so weiter, von allen anderen Wettbewerbern abzuheben. Das fand ich hochinteressant, war ein wichtiges Learning für mich, im Sinne von Werbung muss am Ende nicht gefallen, sondern am Ende muss sie überzeugen.
Wie wird denn aus deiner Sicht KI Kreativität verändern?
Also in einem kurzen Wort gesagt, stark. Also das ist definitiv eine Revolution, die sehr vieles verändern wird. Wie genau die Geschichte ausgeht, da bin ich noch nicht sicher. Tendenz ist natürlich, oder die ersten Tendenzen sind, dass alles, was irgendwie mittelmäßig ist, was konventionell ist, was konventionell gut ist, wird von KI einfach besser, schneller und fleißiger erbracht. Das heißt, konventionelle Kreativität wird praktisch unverkäuflich, weil das kann KI genauso. Und die große Frage wird sein, welchen Unterschied kann der Mensch in dieser Ära noch machen? Also welchen Unterschied können wir noch machen als Menschen, wenn KI eben die gesamte Kommunikation beherrscht? Also wenn KI jeden Text schreibt, jedes Buch schreibt, jede Rede schreibt. Und da wird es dann fast philosophisch. Ich persönlich glaube an den Selbsterhaltungstrieb der Berufswelt. Also ich glaube, wir werden wieder Unterschiede finden, die nur wir können. Also ich glaube, so schlau ist der Mensch dann schon. Aber in welche Richtung das geht, da bin ich noch nicht ganz sicher. Für mich, KI, also das erste Erlebnis mit KI, also die ersten Versuche am ersten Tag, das war wie jetzt ist mir Gott endlich erschienen, weil so hatte ich mir als Kind immer Gott vorgestellt, den lieben Gott vorgestellt, jemand, der alles weiß. Und jetzt war dieser jemand, der alles weiß, kam nicht von oben herab mit donnernder Stimme und Rauschebart, sondern ich hatte den in der Tasche. Das war schon eben auch ein Erweckungserlebnis. Jetzt begegnen wir aber ständig neue Phänomene mit KI. Das letzte war, als ich bei Amazon mal gucken wollte, wie performt denn mein Buch, wie wird es bewertet, und plötzlich sehe ich, hoppla, es gibt 7 Biografien von mir, von denen ich noch nie etwas gehört habe, alle mit unterschiedlichen Titeln, eine war auf Englisch, alle mit unterschiedlichen Fotos oder Illustrationen vorne drauf. Und ich habe sofort den Verlag angerufen und gesagt, was ist denn das? Und der Verlag sagt, naja, das sind KI-Trittbrettfahrer, das sind schnell durch KI produzierte Bücher, die eben so einen Hype um eine neue Erscheinung nutzen. Und dann halt auch so ein bisschen was verkaufen. Also, und ich habe die Bücher natürlich bestellt aus Neugierde, obwohl die teuer waren. Also das kostet ja auch, das Stück kostet so 20, 25 Euro. Aber die liegen jetzt alle hier bei mir. Und es ist schon faszinierend. Also das ist nicht irgendwie, das sind nicht leere Seiten, sondern das Buch ist voll, das Buch ist dick und es steht alles. Es handelt von mir. Also es sind alles, was da irgendwie im Netz unterwegs war über mich, steht da irgendwie drin. Also schon, und Ich wollte es nur als Beispiel nennen, es wird noch so viel Überraschendes geben in dem Bereich, also was KI kann, auch eben was KI verfälscht oder was, wo KI quasi uns täuscht. Es ist sehr schwer jetzt zu sagen, genau so geht es aus und so wird es sein.
Also ich habe das in der Tat in Vorbereitung auf unser Gespräch auch bei Amazon gesehen, dass es da diese Bücher gibt und wollte das auch mit dir besprechen, was denn da drin steht. Kann man dagegen oder wirst du dagegen juristisch vorgehen oder lässt du es einfach so, wie es ist?
Man kann, also vor, ja, man kann bedingt. Also man kann in dem Moment, wo zum Beispiel Fotos als Titel genutzt werden, also in zwei Fällen ist es so, dass da wird ein Foto genutzt, dessen Rechte bei mir oder bei einem Fotografen liegen, also dessen Rechte nicht gekauft sind. Das ist natürlich nicht zulässig. Ansonsten, sagte der Verlag, muss man es sich gefallen lassen. Dem Verlag ist es gelungen, etwa drei dieser Biografien zu verbieten. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Argument. Ich war ein bisschen traurig, weil ich konnte sie dann nicht mehr bestellen. Und das waren eigentlich drei sehr schräge Biografien, weil die arbeiteten mit Illustrationen von mir auf dem Cover, die aber jemand ganz anders darstellten. Also das waren ganz andere Menschen abgebildet mit meinem, also da steht groß mein Name, Biografie, Jean-Louis von Matt. Und da war ein Fremder drüber. Ist mir leider, die sind jetzt schon weg. Die hat der Verlag irgendwie verbieten können. Aber es gibt immer noch welche zu kaufen. Und ich muss ehrlich sagen, die liegen oben auf meinem Coffee Table schön verstreut. Und ich habe es noch nicht, ich habe nur einmal reingeblättert, aber ich habe jetzt noch nicht mal so ein Kapitel durchgelesen, um mal zu erkennen, ist das jetzt nur Quatsch oder. Oder ist das tatsächlich, kann man sowas sogar lesen?
Okay, das musst du nochmal berichten. Wie stehst du denn zum Erfolg deines Buches? Ist es das, was du erwartet hattest? Weil ich kenne jetzt natürlich nicht die Verkaufszahlen, aber du kommst ja, was Medienanfragen angeht, da ganz gut rum.
Ja, das stimmt. Also ich hatte wirklich ganz gute Medienanfragen. Wobei, wer mich kennt, weiß, mir ist nie genug. Also ich hätte jetzt schon gerne auch eine große Talkshow gehabt. Ich hatte jetzt nur so kleinere Talkshow. Ich hätte jetzt gerne nicht nur Spiegel gehabt, sondern auch Zeit und Süddeutsche. Nur wenn man dem einen praktisch einen Vorzug anbietet, kriegt man natürlich die anderen nicht mehr und so weiter. Das heißt, zahlenmäßig konnte ich es nicht einschätzen. Ich weiß, dass unser erstes Buch Momentum, was ich vor über 20 Jahren mit Holger zusammengeschrieben habe, hat sich als Fachbuch extrem gut verkauft. Also das hat über 20.000 erzielt, was für ein Fachbuch schon sehr, sehr gut ist. Und ich werde heute noch auf dieses Buch angesprochen. Also das war ein Erfolg. Und jetzt ist es so,
Ich finde diesen Titel Momentum immer noch extrem gut, muss ich sagen. Ich kann mich ehrlicherweise nicht mehr an die Inhalte erinnern, aber ich finde diesen Titel nach wie vor klasse.
das war auch, also wie bei mir üblich, das war natürlich nicht der erste Titel, der mir einfiel, sondern das war, also ich habe lange darüber nachgedacht, was ist der stärkste Titel, und dann gab es am Ende irgendwie 10 Favoriten und dann habe ich immer mehr gesiebt und am Ende war es Momentum. Ich finde auch Momentum nach wie vor stark und wir arbeiten immer noch mit dem Begriff in der Agentur, weil er eben auch zeitlos ist. Also das ist Momentum ist heute genauso relevant wie vor über 20 Jahren. Genau, zurück zum Buch. So, Grabmesser war für mich schon die Spiegel-Bestsellerliste. Und da hatte ich gehofft, dass ich irgendwie reinkomme, dass ich dann gleich auf Platz 6 lande, hätte ich nie gedacht. Also das war dann schon, da war ich begeistert, dachte ich, super, einstellig. Und ich war 3 Wochen drin. Aber eben wie ich bin, dachte ich dann, warum nicht 4 Wochen, warum nicht 5 Wochen? Also mir kann es halt nie genug sein, aber jetzt der Verlag druckt schon die zweite Auflage. Also der Verlag ist glücklich und ich bin nie ganz zufrieden. Aber ich habe ja noch, weißt du, ich habe ja jetzt noch diesen Podcast mit dir, der wird wieder 300 Verkäufe auslösen. Dann bin ich bei der Demexco wieder 300. Also es läuft, es
Es
läuft.
läppert sich, genau. Magst du noch mal etwas, wenn nicht, dann auch gut, magst du noch mal was zu deinem News-Auftritt sagen, oder hängt dir das mittlerweile zu den Ohren raus, was ich verstehen könnte?
Ja, nee, ehrlich gesagt, es hängt mir jetzt nicht mehr zu den, weil es ist irgendwie verblasst. Es ist für mich jetzt schon kein Thema mehr, weil ich so viel Neues jetzt wieder gemacht habe und so viel neue gute Gespräche geführt habe. Es war schlicht und einfach ein dummer Fehler von mir. Muss allerdings auch sagen, ich bin da ein bisschen reingefallen, weil geplant war etwas anderes. Er besuchte mich eine sehr, sehr nette und auch schlaue und sehr angenehme Moderatorin von einem Internetsender. Ich habe nicht genau geguckt, was das ist. Und die fragte, ob ich beim Frühstücksfernsehen mit ihr über mein Buch plaudern will. Und ich habe gesagt, ja, gerne. Und naja, dann bin ich irgendwie dahin und früh morgens und fragte dann, wo die Moderatorin ist, dann hieß es, nee, die hat gerade Urlaub. Also dachte ich, hoppla, okay, die hat Urlaub. Und plötzlich saß ich in dieser Runde, wie das dann ist. Man ist schon vorbereitet, man ist geschminkt, die Sendung geht los. Also das heißt, ich hatte da dann auch nicht die Geistesgegenwart zu sagen, nee, so haben wir nicht gewettet, ich gehe wieder nach Hause, sondern ich habe mich da hingesetzt und natürlich war es ein Fehler. Jetzt, was schon interessant ist, ich habe mich ja dann für diesen Fehler entschuldigt, was mir gleich einen zweiten Shitstorm von der anderen Seite beschert hat. Aber das ist nicht so schlimm.
Warum führt eine Entschuldigung zu einem Shitstorm? Das,
Ja, von der anderen Seite.
ach
Also
so.
der erste Shitstorm kam von links, der zweite kam von rechts. Und am Ende hatte ich praktisch meine Leitplanken links und rechts gesetzt. Und fühlte mich in der Mitte auch sehr, sehr wohl. Also da gehöre ich hin und da bin ich auch gerne. Nee, der zweite Shitstorm kam von rechts, von Leuten, die es praktisch mir übel genommen haben, dass ich da so ein Bückling mache, dass ich mich davor entschuldigt hätte, wie auch immer. Aber was ich interessant fand, ist, ich habe in der Entschuldigung habe ich geschrieben, ich kannte den Sender nicht und bin da irgendwie reingerutscht. Ich weiß nicht mehr, wie ich es formuliert habe. Das Interessante ist, die Leute nehmen mir das nicht ab, weil die Leute sagen, wie kannte den Sender nicht? Das ist doch
Das ist ja auch
möglich.
nicht so ganz einfach zu verstehen, lieber Jeremy. Das muss man ja nur
Ja.
fairerweise sagen.
Ja, also also mein engstes Umfeld, denen ist das völlig klar. Die wissen, seit 7 Jahren interessiere ich mich nicht mehr für die Medienlandschaft, erst recht nicht für einen kleinen Internetsender, sondern ich lese mein Zeug, ich lese den Spiegel, ich lese Sport in der Bild und so weiter und Steingart Morning Briefing, that's it. Aber News habe ich nie gesehen, hat mich auch nie interessiert. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass der ehemalige Bild Chefredakteur irgendwie dort ist. Aber da dachte ich, okay, der war ja bei der Bild, wir haben für die Bild gearbeitet, von daher kannte ich ihn, aber dass die eben so markant sind in ihrem Profil, also dass die so, will ich sagen, radikal, aber so klar eben auf der rechten Schiene unterwegs sind, das war mir schlicht und einfach nicht bewusst. Und ich meine, andersrum hätte ich es gewusst. Ich bin ja nicht blöd, da wäre ich ja nicht hingegangen. Also, weil diese Kritik hätte ich mir schlicht und einfach erspart. Dafür ist mir der Sender auch nicht groß genug. Also, ich hatte ja bei NDR, bei RBB, bei Sat1 und so weiter. Also, warum soll ich sehenden Auges zu einem Internetsender gehen, den zumindest ich überhaupt nicht kannte und viele kannten den nicht. Also viele Leute, denen ich das erzählt habe, die haben gesagt, hä, wie heißt das? Wie buchstabiert man das? However, aber offen gesagt, mich ärgert nur, dass ich innerhalb unserer Firma Leute irritiert habe, die irgendwie, die haben es natürlich auch die Sendung dann nicht angesehen, weil ich habe ja nichts Böses gesagt, in
Also
der
man kann
Sendung.
dir nicht vorwerfen, dass du dich da vor deren Karren hast spannen lassen. Also das ist, die wollten ja über woke Werbung und so zurücktreten. Das hast du sicherlich nicht getan. Also das muss man fairerweise sagen, ja.
Nee, aber die Leute gucken ja dann nicht die Inhalte an, sondern denen reicht einfach, oh, der saß dort und der Sender ist so, also ist der auch so. Also das nervte mich natürlich, aber also das fand ich schade, dass es in unserer Firma für Irritationen gesorgt hat. Ansonsten ist mir sowas egal, weil ich bin zu alt, um irgendwie von Shitstorms jetzt groß irritiert zu werden oder auch möglicherweise zu selbstverliebt. Also es gab auch lustige Erlebnisse. Es gab irgendeine ehemalige Mitarbeiterin, mit der ich seit 25 Jahren, also habe ich nichts mehr mit der, ich habe die nie mehr gesehen und die hat mir wütend unsere Beziehung gekündigt. Also die sagte, mit dir möchte ich ab sofort nichts mehr zu tun haben, aber ich habe sie seit 25 Jahren nicht mehr gesehen. Also es war auch unterhaltsam, muss ich sagen. Und ich bin ja also mein größtes Feindbild ist Langeweile. Und es hat auch für Unterhaltung gesorgt.
Ich würde mit dir gerne, du hast es eben schon angesprochen, über deinen Partner, über Holger Jung sprechen und würde gern wissen wollen, was macht eine solche Partnerschaft aus? Sind es Gegensätze? Sind Gegensätze wichtig? Und was hat die Partnerschaft mit Holger Jung ausgemacht oder macht sie noch aus, wie auch immer?
Ja, das ist ein wichtiges, großes Thema. In meinem Buch steht ein Satz, das ist eine Abwandlung des berühmten Satzes, Wahrheit gibt es nur zu zweien. Und meine Version heißt, Erfolg in der Kreativwirtschaft gibt es nur zu zweien. Der Chefredakteur hängt vom Verleger ab, der Künstler vom Galeristen, der Regisseur vom Produzenten. Und so weiter. Also der Architekt vom Bauherr und eben auch in unserer Branche, du brauchst die zwei Elemente. Und diese zwei Elemente vereinen sich sehr selten in einer Person. Du brauchst jemand, der zwar Kreativität bewerten kann, aber sie nicht selber macht, sondern eine gewisse Distanz dazu hat. Weil das ist, so kann er sie leichter vermarkten. Und du brauchst natürlich auch, also ein Kreativer braucht jemand, der ihn managt, weil Kreative, ich drücke es manchmal etwas krass aus, ich sage, niemand ist den Todsünden so nah wie der kreative Mensch. Also der Kreative neigt zu gewissen Dysfunktionalitäten, er ist oft nicht sehr gut organisiert, er ist oft ein bisschen übermütig, er ist eitel und so und alles, all das steht einem Erfolg im Weg und es ist wichtig, dass auf der anderen Seite jemand ist, der das korrigiert, der die Spur hält und der im Grunde genommen die Leitplanken setzt. Und wenn du dir große Agenturgründungen anschaust, taucht dieses Muster immer wieder auf. Also sehr oft sind es zwei. Und wenn es zwei sind, sind es meistens ein Kreativer und ein Kaufmann. In unserem
Heißt, Dennis,
Fall.
es gibt ja ab und zu auch Gründungen oder Agenturen, die von zwei Kreativen geführt werden. Das findest du erstmal in der im Vergleich zur Kombination von Kreativen und Beratern oder Kaufmann, Kauffrau nicht wirklich die beste Kombination, richtig?
Ja, das hängt ein bisschen ab, wie die sich ergänzen. Wenn jetzt der eine eher linke Gehirnhälfte ist und der andere eher rechte Gehirnhälfte, dann ist das auch eine sinnvolle Kombination. Schlecht ist nur, wenn beide ungefähr dasselbe Talentprofil haben und sich mehr oder weniger im Weg stehen. Ich finde, ergänzen ist schon wichtig. Und auch bei Kreativbetrieben, die von einer Person gegründet oder geleitet werden, meistens befindet sich die zweite Person ganz nah in seinem Umfeld. Also meistens ist dann irgendwie ein sehr starker Finanzer im Spiel oder was auch immer. Also ich bin überzeugt davon, dass mein Partner für mich ein großes Glück war und der, wenn man so will, der wichtigste Grund für Erfolg und umgekehrt natürlich auch ich für ihn. Sprich, ohne meinen Partner hätte ich ihn nicht gefunden, wäre ich irgendwo gelandet, aber sicher nicht, hätten wir sicher nicht das erreicht, was wir hingekriegt haben. Jetzt ist das ja, so jemand zu finden, ist einfach nur Glück, weil es gibt ja keine Dating-Plattform für Partner und es gibt auch keine belastbaren Faktoren, dass man das irgendwie vorher durch ein Coaching ermitteln könnte. Wir haben damals, bevor wir gegründet haben, haben wir uns zurückgezogen mit 40 Fragen und haben die zusammen an einem Wochenende in einem kleinen Hotel am Abend separat beantwortet und am Morgen beim Frühstück übereinander gelegt, um zu erkennen, meinen wir die gleiche Agentur? Macht es einen Sinn, dass wir eben gemeinsam gründen? Nur selbst wenn das passt und das hat bei uns gepasst, sagt das noch lange nicht, ob man dann wirklich stabil über Jahrzehnte eine gute, brüderliche, sich perfekt ergänzende Partnerschaft bilden kann. Das ist uns gelungen, aber das ist reines Glück.
Wie
Und
seid ihr, und das gibt es ja, wenn man so lange zusammenarbeitet, wie seid ihr mit Konflikten umgegangen?
gut, sehr gut. Das beginnt damit, dass wir immer ein Büro hatten, also wir hatten immer ein gemeinsames Büro und wir hatten ja auch immer gemeinsame Hotelzimmer. Also wir waren nie getrennt, sondern auf Reisen haben wir immer ein gemeinsames Zimmer gehabt. Das lag am Anfang daran, dass wir natürlich nicht viel Geld hatten und auf diesen Akquisitionsreisen dann uns nicht unbedingt Einzelzimmer leisten wollten. Diesen Brauch haben wir beibehalten, weil es einfach, wir haben gesagt, Wohlstand darf kein Grund sein, schöne Bräuche zu kippen.
Damit
Also
ich
wir sind.
verstehe, ihr habt in einem Doppelbett
Ja,
geschlafen?
heute noch. Also wir verreisen nicht mehr oft, muss ich sagen, aber wenn, dann nach wie vor im Doppelbett.
Schnarchst du oder schnarcht Holger?
Also gerne King Size und nicht Queen Size. Bitte? Nee,
Schnarchst
niemand.
du oder schnarcht Holger? Oder schnarcht ihr beide?
Nee, ich glaube, nee, ich kann mich nicht erinnern. Nee, das ging immer sehr reibungslos und gut. Sehr wichtig bei so einer Partnerschaft ist, dass es nicht zu Neid und Eifersucht oder solchen niedrigen Dingen kommt, die das Zusammensein belasten könnten, sondern bei uns war es so, jeder war immer froh, dass der andere da war und jeder hat dem anderen immer vertraut und sich auch auf den anderen verlassen. Und auch was jetzt unsere Aufträge angeht, unsere Auftraggeber und Auftraggeberinnen, das hat sich irgendwie ganz normal verteilt. Die einen Da war ich näher dran, bei den anderen war er näher dran und so. Also wir hatten nie irgendwelche Konflikte. Du sagtest, wie habt ihr Meinungsverschiedenheiten gelöst? Immer sofort. Also immer, und da hilft natürlich ein Raum, weil wenn du dir gegenüber sitzt, bleibt ein Konflikt nie lange stehen, weil man hält das nicht aus. Also mit jemandem quasi in 2 Meter Entfernung zu sitzen und da hängt ein Konflikt im Raum, sondern dann diskutiert man das aus. Und was ich besonders fand auch in dieser Partnerschaft, dass wir haben uns auch nie gescheut, Konflikte vor anderen auszutragen. Also wenn wir zusammen in einem Meeting waren und da waren noch 6, 7 andere und ich war irgendwie anderer Meinung als Holger oder er anderer Meinung als ich, dann habe ich immer gesagt, hey Holger, du spinnst oder ich sehe das komplett anders. Also wir hatten da nie Scheu vor. Das hat Leute manchmal irritiert, aber es hat eben auch gezeigt, wie grün wir uns waren. Also es war wie so zwei Brüder waren wir da. Also die sich eben auch mal stritten, auch vor anderen Leuten. Aber jeder wusste, da geht es jetzt nur um die Sache und die haben nicht wirklich ein Problem miteinander. Also eine sehr schöne Partnerschaft und ich freue mich, dass ich heute noch mit Holger sehr eng bin und immer noch sehr gut befreundet bin.
Okay. Im Moment gibt es ja bei Jung von Matt diese Führungsstruktur aus einem Kreativen und einem Berater oder Beraterin nicht, ne? Da gibt es ja den einen Boss. Nämlich Peter
Genau,
Figge.
es gibt einen, genau, Peter Figge ist der Vorstandsvorsitzende und auch alleiniger Vorstand. Und da gibt es aber ein sehr starkes Gremium, wo alles vertreten ist, also wo Innovation sehr stark vertreten ist, wo Kreation vertreten ist, Finanzen und so weiter. Also er hat ein sehr gutes Team an seiner Seite.
Okay. Ich würde noch mal mit dir gerne darüber sprechen, was du ja auch in deinem Buch thematisierst, nämlich die Frage, wie kommt es überhaupt zur Kreativität? Und da gibt es die schöne Erzählung, vielleicht kannst du darauf vielleicht noch mal ein bisschen stärker im Detail eingehen, dass es einen Kreativen gab, nämlich Henning Müller-Nannhausen, der in der Agentur Holzhacken durfte, wollte, sollte, oder für ihn war das, glaube ich, sogar Bedingung, dass er bei euch einsteigt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erzählen.
Ja, ich erzähle die Geschichte sehr gern, weil ich finde, sie zeigt einen Unterschied zwischen einem echten Kreativbetrieb, der eben Kreativität ernst nimmt und eben auch mit kreativen Menschen wirklich umgehen kann, und einem der vielen möchtegern Kreativbetriebe, nennen wir sie Beratungen, eher technisch orientierte Kommunikationsbetriebe, die eben auch Kreationsdienstleistungen anbieten, aber gar nicht wissen, wie geht man mit dieser Spezies um, was brauchen die für Freiheiten, was brauchen die für ein Biotop, das ich Kreatop nenne, um ihr Bestes geben zu können und auch um sich wohlzufühlen. Und das Beispiel, es gab ähnliche Beispiele, es zeigt eben, dass man nicht erschrecken darf, dass Kreative eben auch kreativ sind in Bezug auf ihr eigenes Leben, auf ihre eigenen Vorlieben. Und der Henning, ganz toller Kreativer, also ich bin heute noch froh, dass wir den geholt haben. Der kam zu uns und hatte eine gute Mappe und alles war irgendwie fein, auch sein Gehaltswunsch war okay. Und dann eröffnet er mir, ja, ich kann leider nur kommen, wenn ich in meinem Büro Holz hacken darf. Und das ist ein Moment, wo bei Accenture hätte man in dem Moment sicher gesagt, sorry, nettes Gespräch, aber Holz hacken musste zu Hause oder im Wald. Nee, wir haben das möglich gemacht. Er hat glaubwürdig, er hat gesagt, ich kann mich nur so entspannen und das brauche ich, um gute Ideen zu haben. Und ich finde, es zeichnet einen echten Kreativbetrieb aus, dass er sowas dann möglich macht. Und es zeichnet auch eine unabhängige Agentur aus, von denen es nur noch wenige gibt in Deutschland, dass sie das dann auch möglich machen darf und nicht erst in New York anfragen muss, dürfen wir auch einen Holzhacker einstellen? Ich könnte mir vorstellen, dass das bei bestimmten Networks dann gar nicht möglich ist, weil es irgendeiner Richtlinie widerspricht, wie wahrscheinlich dem Waffengesetz, keine Ahnung.
Aber wäre denn so etwas in der Tat heute auch noch bei Jung von Matt möglich?
Ja, natürlich, natürlich. Also warum denn nicht? Also da spricht nichts gegen, weil der Geist, der unabhängige Geist der Agentur ist ja geblieben. Wir sind heute noch völlig unabhängig. Wir müssen niemanden fragen. Es sind vielleicht ein bisschen mehr Leute, die mitreden natürlich, weil die Agentur, dadurch, dass sie größer ist, ist sie breiter aufgestellt. Und früher war es natürlich alles ein bisschen einfacher. Da haben wir einfach durchregiert. Aber es gibt keinen Grund, warum das heute nicht mehr möglich sein
Das
sollte.
heißt, der Henning hatte da seine Holzstücke in seinem Büro stehen und immer wenn er Bock hatte, griff er zur Axt und zertrümmerte die oder teilte die. Oder wie kann ich
Genau.
mir das vorstellen?
Genau. Nee, nee, der hat so ein Holz. Es gibt sogar ein Foto, also ein episches Foto, wo er da gerade hackt. Nee, der hatte so einen Baumstrunk und seine Holzstücke und seine Axt. Und der Henning, das muss man sich vor Augen halten, der sah schon auch ein bisschen zum Fürchten aus, weil der Henning ist muskulös, der hat so eine Glatze und so und hatte auch so ein bisschen Military-Look manchmal. Also der sah nicht ohne aus. Also ich musste schon einmal schlucken. Aber du fragtest, ist das heute noch möglich? Anderes Beispiel, bevor du mich darauf ansprichst, bringe ich es gleich. Klaas Relotius, den habe nicht ich eingestellt, sondern der wurde vor, weiß nicht, vor 2 Jahren wurde der bei uns eingestellt. Das ist ja auch so ein Fall. Also ich bin sicher, dass Accenture gesagt hätte, no way, no way, also das können wir uns nicht leisten. Der hat doch mal Artikel gefälscht und ist da, also der ganz schlechten Ruf oder so, oder möglicherweise auch ein Network, die dann irgendwie das diskutieren müssen und sagen, um Gottes Willen, bloß nicht. Und auch ich wurde gewarnt. Ich hatte den ja kennengelernt und ich erinnere mich, mir haben einige Leute gesagt, du, das kannst du nicht machen, das könnt ihr unmöglich machen. Aber er hat sich dann in der Agentur vorgestellt, hat mit den Leuten gesprochen, die waren überzeugt. Und bei uns geht sowas eben. Und weil bei uns zählt das Produkt und
Aber das sind
nichts.
doch ganz unterschiedliche Dinge, oder? Bei dem einen, der hackt irgendwie Holz und das ist irgendwie so eine, vielleicht eine Sicherheitsfrage und der andere hat irgendwie ich nenne es jetzt mal ein bisschen over the top zu kriminellen Methoden gegriffen, um erfolgreich zu sein, weil er hat ja beim Spiegel sehr viele Geschichten anscheinend einfach sich ausgedacht. Also das kann man ja, glaube ich, schwer miteinander vergleichen.
Ja, kriminell war es ja nicht. Also, und wenn der Spiegel nicht aufpasst, passiert eben sowas. Also, wie auch immer. Also natürlich ist er übers Ziel hinausgeschossen. Und gehe nicht davon aus, dass es der einzige Journalist der letzten Jahrzehnte war, auch in renommierten Blättern, die jetzt da und dort mal getrickst haben. Er vielleicht besonders viele. Besonders brillant. Aber von kriminell ist aus meiner Sicht keine Rede. Nur vergleichbar finde ich schon, also ich weiß, dass Journalisten sperrig reagieren bei dem Thema. Also alle Journalisten, die mich darauf ansprechen, sind Also es ist schwierig, mit Journalisten über diesen Fall zu sprechen. However, aber vergleichbar finde ich schon, das sind Menschen mit, nennen wir es, sperrigen Ideen, mit sperrigen Lebensentwürfen, mit einem vielleicht sperrigen Vorleben, die eben in einem normalen, konservativen Betrieb, der, wo Kreativität nicht Top-Kriterium Nummer eins ist, halt eher abblitzen, weil man sich sagt, nee, diesen Ärger brauchen wir jetzt nicht. Also insofern sehe ich da schon Parallelen.
Okay. Henning hat dann auch noch mit Pfeil und Bogen geschossen. Ist das richtig oder ist das auch ein Mythos?
Da war ich schon weg, das weiß ich nicht. Das kann gut sein. Also Henning ist alles zuzutrauen, aber vor allem gute Texte.
Okay, prima. Ja, dafür ist er ja da. Jean-René, ich würde noch mal gerne mit dir zum Abschluss drüber sprechen. Was kommt denn jetzt noch nach deinem Buch? Was sagt denn die Lebensuhr noch so?
Genau, also die Lebensuhr sagt 11 Jahre. 11 Jahre. Das ist also meine Lebenserwartung, also meine erweiterte Lebenserwartung. Also die Lebenserwartung verändert sich ja im Laufe des Lebens. Das heißt, sie wächst mit einem. Und bei mir beträgt sie im Moment 11 Jahre. Und ich gehöre zu den Menschen, die nicht 100 werden wollen. Also die kein Ziel haben, 100 zu werden, sondern ich möchte in einem sinnvollen Moment diese Erde verlassen und Platz machen für die nächsten Generationen. Das ist das
Warum
eine.
möchtest du nicht 100 werden?
Menschen sind keine Schildkröten. Also warum sollen wir, also ich finde dieses Bedürfnis, das Leben auf über 100, ja, ich finde es irgendwo krank. Ich weiß auch nicht, welchen Sinn es machen soll, wenn Städte voller Greise sind, wenn die Wohnungsnot noch größer wird, weil keiner, also ich finde es.
Weil es noch so viel zu entdecken gibt.
Und was man auch nicht vergessen darf, man ist ja in meinem Alter nicht mehr systemrelevant. Das heißt, man spielt ja keine Rolle mehr. Also man ist nicht mehr Teil des Wirtschaftskreislaufs, sondern man bezieht Rente, also man wird praktisch durchgefüttert von seinen Ersparnissen und vom Staat, beziehungsweise von den nächsten Generationen. Also ich sehe null Grund darin, außer irgendwie, nee, also ich sehe wirklich keinen Grund darin, dass Menschen jetzt so alt werden sollen. Und auch wenn ich jetzt so in Verwandtschaft, Bekanntschaft schaue, da habe ich oft Menschen erlebt, wo alle Beteiligten, also sowohl die Angehörigen als auch der Mensch selber, dann auch glücklich damit war, dass es irgendwann zu Ende ging. Aber das ist eine philosophische Frage. Aber da bin ich schon sehr, da bin ich schon sehr straight. Das heißt, so sehe ich das und so soll es sein. Vorbild ist meine Mutter. Meine Mutter ist sehr stolz und ich behaupte immer gut gelaunt aus dem Leben geschieden, also nicht selbst, sondern durch eine Krankheit. Aber sie hat das nicht als Strafe empfunden, sondern einfach, ihr Statement war, wenn der Herrgott mich ruft, dann komme ich. Und jetzt war sie sehr religiös, aber für mich war sie ein Vorbild. Aber du fragtest, was ich vorhabe in dieser Zeit. Und klar, ich habe mich auch gefragt, ja, jetzt hast du das Buch und in der Tat, das Buch hat jetzt, was meine Wahrnehmung angeht, jetzt doch nochmal so einen Peak erzielt, weil mit 72 dann nochmal überall in der Presse, im Spiegel ein langes Gespräch und wo auch immer. Und ich mache im Moment Vorträge ohne Ende. Also der Herbst ist so dicht und ich habe schon für nächstes Jahr auch schon wieder 6, 7 Vorträge angenommen. Das heißt, das Buch hat jetzt nochmal so eine richtige Welle geschoben. Finde ich schön, macht mir Spaß.
Aber es ist
Ja.
auch ein bisschen erstaunlich, oder? Dass ein 72-Jähriger, der ja von sich behauptet, er hat mit Werbung nichts mehr zu tun, der sicherlich eine der erfolgreichsten Agenturen gegründet hat, da nochmal so im Fokus ist, oder?
Ja, das stimmt. Also da, ja, stimmt. Ich staune auch, dass das eben dann auch, also dass die Presse das so interessant fand. Es hat auch ein bisschen mit der Veränderung der Branche zu tun. Es hat sicher damit zu tun, dass die Branche in den letzten Jahrzehnten, vor allem durch die Technologisierung, so ein bisschen Glamour und Glanz verloren hat und dass es diese, diese bekannten Kreativchefs, das sind ja immer noch die Alten, wenn man so will. Also finde ich schon interessant, dass ich glaube, man würde man heute eine Befragung machen, wer sind die bekanntesten Werber, also jetzt, auch vor dem Buch, also jetzt mit dem Buch vielleicht sowieso, aber auch vor dem Buch, wer sind die bekanntesten Werber Deutschlands? Ich glaube, da wäre ich immer noch irgendwo vorne. Ich wüsste nicht, wer vor mir wäre. Da ist immer noch der Amir vorne, dann vielleicht der André Kemper und vielleicht sogar der Sebastian Turner, der ja schon ewig nichts mehr mit Werbung zu tun hat. Also, und das hat mit diesem Shift zu tun. Also es ist alles technologischer geworden. Das heißt, das Kreative ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und damit auch die Protagonisten des Kreativen. Das ist sicher der Grund, warum jetzt nochmal eben, dass ich jetzt nochmal ausgegraben wurde und so. Und ich denke schon, dass auch, also auch ein wesentlicher Grund ist, dass die Agentur ja jetzt immer noch stark ist, beziehungsweise größer denn je und immer noch eine sehr, sehr starke Rolle spielt. Also ich glaube, wir waren letztes Jahr, haben wir irgendwie auch kreativ wieder so einen super Erfolg hingelegt beim ADC, das beste Ergebnis aller Zeiten. Das heißt, die Agentur, die ebenso heißt wie ich, ist immer noch sehr stark. Und auch ich war ja nicht untätig. Das heißt, ich habe ja jetzt auch nicht, ich habe mich jetzt auch nicht zurückgezogen und nur noch Wein getrunken und Bücher gelesen, sondern ich habe meine Konzeptkunstsachen gemacht. Ich habe Ausstellungen gehabt. Ich habe diese Uhren produziert. Das heißt, ich habe mich ja auch weiter bewegt. Und das beantwortet letztlich die Frage, die du gestellt hast, was machst du nach dem Buch? Ich habe im Herbst, im November, habe ich in Hamburg eine Ausstellung, die ich gerade vorbereite. Und so soll es weitergehen. Also ich konzentriere mich jetzt endlich wieder um meine Kunstprojekte und in Zukunft konsequenter als bisher. Weil bisher habe ich natürlich immer, jetzt habe ich mindestens ein Jahr mit dem Buch verloren, weil ich das Buch ja erstens selber geschrieben habe, aber auch im Detail. Also jedes Wort ist von mir. Das ist also nicht irgendwie jetzt in einem Gespräch entstanden, sondern ich habe es halt geschrieben. Und wenn ich etwas schreibe oder wenn ich etwas mache, mache ich es immer richtig. Oder sagen wir mal, mit viel Fleiß und mit viel Detailliebe. Also, ich werde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in ein Loch falle. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich noch mal so einen Wahrnehmungs-Booster habe wie jetzt durch das Buch. Sei denn, ich schreibe noch eins. Das
Naja,
nächste,
das
genau,
braucht
ich
ja so ein
bin.
bisschen, ne? Das geht ja nicht so schnell.
Was meinst du? Das.
Das braucht ja so ein bisschen, bis man so ein Buch geschrieben hat, wenn man nicht alles der KI überlässt. Das geht ja nicht so schnell.
Ja, es werden viele, also es jetzt, das ist schon eine spannende Zeit auch für Bücher, weil es werden sehr viele Bücher durch KI entstehen oder zumindest teilweise durch KI, also mit KI als Partner, also im Dialog mit KI. Das heißt, wahrscheinlich ist die Generation Bücher der letzten Jahre ist die letzte Generation, die wirklich rein von Menschen geschrieben wurde. Und meins ist völlig KI-frei. Also da ist kein Wort KI.
Das ist doch schön. Jean-Rémy, ich bedanke mich für dieses ausführliche Gespräch bei dir.
Ja, vielen Dank, Heiko, und ich freue mich.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.